hörst gern zu? Podcasts sind in. Auch bei uns von Hallo Halle. Mit tollen Sendungen aus Unterhaltung und Information. Ton ab.
Also herzlich willkommen. Wir eröffnen hier eine Podcast-Reihe, die dem Domjubiläum in Halle gewidmet ist. Im Jahr 2021 feiert der Dom zu Halle ein Jubiläum, 750 Jahre. Für 75 Stunden öffnet der Dom seine Pforten, zugänglich vom 1. Juli um 21 Uhr bis 4. Juli um Mitternacht. Im Programm stehen Ausstellungen, Online-Theater, Konzert, Festgottesdienst, Online-Festakt und ein mit Licht in Szene gesetzter Dom. Das Domjubiläum wird durch das Land Sachsen-Anhalt, die Stadt Halle, die Stadtwerke Halle und Hallische Wohnungsgesellschaft sowie viele Freundinnen des Doms gefördert. Und wir brauchen aber noch weitere Unterstützung und haben eine Crowdfunding-Kampagne gestartet. Bis zum 20. Mai läuft die Aktion und bis dahin sollen 2000 Euro zusammenkommen. Und jetzt werde ich mit zwei Musikern sprechen, die im Rahmen vom Programm für das Domjubiläum auftreten werden. Ich stelle Gerhard Nötzel vor, der Kantor der reformierten Domgemeinde, der die Orgel im Dom wie keine andere Person kennt.
Ja, hallo.
Und mein zweiter Ansprechpartner ist Matthias Erben, der Leiter des Akademischen Orchesters des Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Und am 2. Juli ist im Rahmen des Domjubiläums das Konzert dieses Orchesters geplant.
Sehr schön. Guten Tag, ich freue mich.
Und ich heiße Katja Jaschuk und ich werde dieses Gespräch moderieren. Ich bin für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit für das Domjubiläum zuständig. Und für diese Möglichkeit, dieses Gespräch zu führen, bedanke ich herzlich das Team von Hallo Halle. Und Gerhard, kannst du uns zur Einstimmung etwas über die Domgemeinde erzählen? Soll eigentlich die kleinste Gemeinde in Halle sein? Stimmt das? Und warum ist das so?
Naja, also die Gemeinde ist noch nicht so alt wie der Dom, muss man ehrlich dazu sagen. Die ist erst seit 1688 im Dom ansässig und ja, der Dom war vorher katholisch, 1271 als Dominikanerkloster gebaut und 1688 wurde ihm diese neue Nutzung der reformierten Domgemeinde gegeben. Die Reformierten, muss man sich vorstellen, sind auch evangelische Christen, die aber nicht hier aus der Umgebung stammen, sondern aus der Pfalz, aus Frankreich geflüchtet sind. Also es ist eine Flüchtlingsgemeinde, sind die sogenannten Hugenotten, ne, die hier in Mitteldeutschland gelandet sind und einige sind hier in Halle geblieben und haben sowohl die Moritzburg als auch den Dom als neue Kirche bekommen und ja, seitdem gibt es diese reformierte Gemeinde hier, aber sie ist auch so klein, weil alle Christen, die es hier in Halle gibt, den lutherischen oder später auch den unierten Gemeinden zugeordnet worden sind und wer hier in die Nähe des Doms gezogen ist, der ist auch automatisch immer den Gemeinden zugeordnet worden, die hier auch im Land heimisch gewesen sind. Ne? Also zu den Reformierten sind auch dann eher die Leute gekommen, die mehr mit der reformierten Liturgie was anfangen konnten und sich hier zu Hause gefühlt haben. Deshalb ist die Gemeinde auch so klein. Heute sind wir gut 200 Gemeindeglieder und ja, sind aber trotzdem froh, so ein wunderbares Gebäude nutzen zu können und hier auch eine Sonderstellung zu haben.
Ja, das stimmt. Dieses Gebäude ist auch sehr schön und das ist eine bekannte für Hallenser und ein imposanter Bau. Aber eigentlich nur wenige Hallenserinnen kennen es von innen. Und was meinst du, woran liegt das? Also kann das Jubiläum das ändern?
Naja, also dass es erstmal daran liegt, dass der Dom nicht so wirklich wahrgenommen wird, das liegt einfach auch schon am äußeren Erscheinungsbild. Der Dom hat keine Türme und ich bin irgendwann mal über den Marktplatz gelaufen und irgendwer fragte, ja, wo geht's denn hier zum Dom? Und jemand antwortete, naja, sie stehen direkt davor, zeigte auf die Marktkirche. Also die Marktkirche ist hier die größte und auch im Erscheinungsbild der hallischen Silhouette deutlichste Kirche und es gibt auch auch viele andere Kirchen, die größer sind, dadurch, dass sie Türme haben, auch ins Erscheinungsbild rücken. Und der Dom hat keine Türme, aber hat trotzdem ein interessantes Erscheinungsbild. Diese weißen Rundgiebel sind sehr markant. Und ja, warum oder wie sich das durch dieses Domjubiläum ändern kann, dass der Dom auch wahrgenommen wird. Ich glaube, es braucht sicherlich auch einen großen Festakt, der nicht nur für die Kirchengemeinde offen ist, sondern für die ganze Stadt, damit wirklich auch alle in den Dom kommen können und feiern können und sich anschauen können, was für ein kulturelles Erbe das ist. Ist die eine Seite. Aber die andere Seite ist auch, wir haben schon seit einigen Jahren den Dom täglich offen. Immer von 11 bis 17 Uhr in der Sommerzeit. Im Winter ein bisschen kürzer, da ist es auch relativ kalt. Aber das nehmen doch immer mehr Hallenserinnen und Hallenser wahr und auch Leute, die von weiter weg kommen und freuen sich, dass sie so die Möglichkeit haben, sich den Dom anzuschauen. Denn die Einrichtung ist schon interessant. Es gibt einen unglaublich hohen Altar, über 17 Meter hoch, der ist gerade restauriert worden. Viel ich weiß, auch in der Landeskirche der höchste Altar, so rein von den Maßen her. Es gibt eine interessante frühromantische Orgel, auch die älteste Großorgel hier in Halle, die auch kürzlich saniert worden ist. Also wir sind schon ausgestattet mit schönen Sachen und ja, es lohnt sich einfach bei uns vorbeizukommen und mal zu schauen.
Also das Domjubiläum bietet schon eine gute Möglichkeit eigentlich.
Auf jeden Fall.
Ja. Und Matthias, jetzt eine Frage für dich. Und was hat der Dom mit Musik zu tun? Ja, weil du bist Musiker und was hat vielleicht das auch mit uns zu tun, also mit jungen Menschen? Ich bin eine junge Person.
Ja, wenn du mir schon so eine wunderbare Steilvorlage gibst, dann muss ich natürlich erstmal auf Georg Friedrich Händel kommen. Aber davor möchte ich noch meinem Vorredner beipflichten, aber andererseits auch sagen, für viele Musiker ist das ein bekannter Ort. Weil zum Beispiel in den Händelfestspielen hier Gottesdienste stattfinden und Konzerte. Wir haben auch selber schon hier oft spielen können in verschiedensten Besetzungen mit verschiedenen wunderbaren Kollegen, wie Herrn Nössel zum Beispiel. Und für uns ist das natürlich als Musiker der Universität, ist Georg Friedrich Händel das Ticket. Der war hier nur kurz, aber gewaltig, wie viele ja wissen, hier in Halle geboren. Und 1685 und 1694 wurde ja hier die berühmte Fridericianergründe, die Universität, an der Christian Thomasius lehrte, einer der großartigsten Universalgelehrten, zum Teil sogar in deutscher Sprache. Und er kam aus einer, Georg Friedrich Händel kam aus einer standesgemäß relativ hochstehenden Familie. Sein Vater war Leibarzt und Mediziner und die Eltern wollten natürlich, seine Mutter war Pastorentochter und der sollte erstmal was Ordentliches lernen. Musiker war, außer als Kirchenmusiker war das nichts auf Deutsch damals. Und er wurde sozusagen darauf hingewiesen, obwohl er frühzeitig sehr großartiges Talent zeigte, Jura zu studieren. Auch wegen Thomasius und die tolle Uni, das war ja damals die Spitzenuniversität in Mitteldeutschland. Also Wittenberg hatte schon abgefrühstückt, muss man sagen, aber Halle war schwer im Kommen. Also ist er ein Student geworden und die Matrikeleintragung gibt's noch. 1702 ist also eines der großartigsten Dokumente der Universität, original. Der Meister war hier und hat natürlich die Zeit genutzt, studiert hat er auch, aber hat natürlich dann losgelegt mit Musik und war hier an diesem wunderbaren Ort, musikalischen Ort, dem Dom, als Organist tätig. Davor hatte er lange Unterricht bei Zacho, dem großartigsten Meister hier, der ihm alles gezeigt hat und sofort begriffen hat, dass Händel wahrscheinlich sowas wie sein Meisterschüler wird. Und dann war er hier zugange, hat verschiedene kirchenmusikalische Dinge geleitet, soll auch schon was komponiert haben, aber die Kompositionen aus dieser Zeit sind alle weg, wie das so ist. Also darf ich mich ein wenig in der langen Tradition von Händel fühlen als Musiker an der Universität und freue mich, mit den jungen Kollegen hier was auf die Beine stellen zu können.
Sehr schön. Noch so mehr Fakten zum Dom und wie wichtig ist das für Musiker, ja?
Ja, klar.
Genau, und vielleicht noch so eine Frage, vielleicht zu beiden, weil ihr seid beide sehr historisch, habt sehr viele Fakten dabei.
Ja, ist ja ein geschichtsträchtiger Ort hier, das ist Halle an sich und der Dom. Also wenn ich Besuch habe von auswärts, das darf ich noch beipflichten, Dom ist Pflicht. Und es gab mal eine wunderbare Ausstellung für Kardinal Albrecht, der berühmte, der war ja Kardinal in Halle und in Mainz. die ganze Location ist interessant, mit der Residenz nebenan. Und dann ist natürlich auch die Publizität stark gestiegen durch Feininger, durch die Feininger-Bilder, der ja den Dom mehrfach dargestellt hat und damit quasi auch in der Kunstwelt berühmt gemacht hat, als Objekt der Kunst.
Ja, stimmt. Das muss ich auch meinen Gästen zeigen, immer wieder.
Unbedingt.
Und der Dom ist schon seit 750 Jahren ein Teil des Stadtbilds und wurde nicht immer als Dom bezeichnet. Steht bei mir so. Ah. Und seit wann heißt der Dom Dom? Also vielleicht für beide.
Oh, ist jetzt die Quizfrage. 25.000 Euro?
Habe ich nicht.
Oh, gut. Das wollen wir ja spenden. Das wäre jetzt die Crowdfunding-Kardinalfrage sozusagen.
Die Kardinalfrage, genau. Nee. Aber das können wir eigentlich relativ kurz beantworten. Ja,
und du weißt das.
Es ist kein echter Dom, auch nach wie vor nicht. Also als Dom wird auch meistens die Kirche des Bischofs bezeichnet. Also Bischofssitz, wie beispielsweise Erfurt, Magdeburg, das sind Bischofskirchen. Und Dom war ja niemals Halle war ja niemals Bischofssitz.
Ne? Das war immer Magdeburg, ne? Und damit rührt übrigens die alte, ich will nicht sagen Feindschaft, aber Gegnerschaft von Halle und Magdeburg bis in die heutige Zeit. Das hat ja ganz, ganz langen geschichtlichen Vorlauf. Immer wenn in Halle Rabatz war, waren ja hier die Truppen vom Kardinal. Und wenn die Bürger aufgemuckt haben, zack, ging die Tür auf und dann sind die erstmal raus und da gab's Haue. Und das waren immer die bösen Magdeburger. Also das sitzt tief, der Stachel sitzt tief im hallischen Fleisch, um es mal so zu sagen.
Aber der Kardinal, ja, das ist ein gutes Stichwort, ne? Also der hat ja Anfang des 16. Jahrhunderts hier unheimlich viel auch gebaut, ja, bauen lassen. Ne?
Großartig,
also was man hier auch so im Umkreis sieht, die Moritzburg noch weiter ausgebaut und neue Residenz, alles, was hier so entstanden ist. Und auch der Dom wurde umgebaut. Das war nämlich ein Dominikanerkloster. In dieser Zeit wurde halt dieser Kirchenbau erweitert. Und nicht nur erweitert, sondern natürlich auch prunkvoll ausgestattet. Ne? Also ihr müsst wissen, die größte Reliquienschau, das Hallische Heiltum 1521, das war die, ja, kann man heute sagen, fast die Weltausstellung. Ne? Also alle Lande zogen hierher, um diese riesige, ich glaube, über 20.000 Reliquien sich anzuschauen, die dann alle nach Aschaffenburg oder sonst wohin gegangen sind.
Und im Meer liegen. Na. Das berühmte Schiff, was untergegangen ist.
Ja.
Vor Rotterdam, ja.
Genau, na, aber das war doch ein großes Ereignis und daran schließt aber heute auch unsere Betrachtung auf den Dom, auf die Domgeschichte an, auch mit den verschiedenen Projekten, die bei dem Festprogramm geplant sind. Ne? Es gibt eine Künstlergruppe, die sich sehr viel auch damit beschäftigt hat, auch mit Reliquien und dazu ein tolles Projekt geschaffen hat, das reflektiert und auch nochmal mit unseren heutigen modernen Mitteln und unserer modernen Sprache versucht anschaulich zu machen und genau auf diese Reliquienschau hinzieht. Also es ist ein spannendes Programm geplant, auch unter diesen schwierigen Bedingungen, die es immer noch in diesem Jahr bei uns gibt, also mit einem Abstand und allen Regeln und allem, was dazu gehört. Aber trotzdem wird einiges vor Ort zu erleben und zu sehen sein und einiges natürlich auch digital geplant, wie das gerade auch alle machen. Es hat nicht anders funktioniert, aber ja, so ist das halt, wie jetzt hier auch. Ja, genau. Und warum der Dom Dom heißt, also es ist schon bei diesen Umbaumaßnahmen um 1520, 21 da in dieser Zeit ganz, ganz schnell hier im Volksmund auch der Name Dom aufgekommen. Und
vielleicht auch, weil der Kardinal eben hier residiert hat. Und ja, viele waren ja nicht in Magdeburg und dachten eben, das ist wahrscheinlich der Sitz. Also vielleicht ist da auch eine Verbindung entstanden und dass man das so, weil da der Kardinal ist, das ist. Damals gab es ja nur, in Anführungsstrichen, katholische, das war der zentrale Sitz. Da könnte das sprachlich herkommen, vermute ich jetzt mal. Ich war nicht dabei.
Okay.
Auch wenn ich so alt aussehe.
Nächstes Mal warten wir einen Historiker vor, der das klärt wahrscheinlich.
Ja, dafür gibt es Historiker, ja.
Okay, dann gehen wir wahrscheinlich zu euren Persönlichkeiten sozusagen. Also Matthias, du spielst unter anderem Geige.
Ja.
Und leitest das Orchester und du, Gerhard, du unterrichtest das Orgelspiel im kirchenmusikalischen Seminar. Und für mich wäre es interessant zu wissen, wie war euer Weg zur Musik und hat die Stadt Halle eine Rolle in diesem Weg gespielt oder nicht?
Naja, klar, also ich habe in Halle studiert, Musikalische Ausbildung, ach, die begann schon relativ früh mit Klavierspielen und allem drum und dran. An der Landesschule Pforta war ich in Musikzweigen. Aber 2002 hat mich der Weg nach Halle geführt, das Studium der Kirchenmusik, einfach das Richtige für mich. Ich habe hier an der Hochschule für Kirchenmusik meine Ausbildung begonnen, mein Studium, und 2008 mit meinem Examen abgeschlossen. Und ja, nach einigen beruflichen Erfahrungen, die ich anderswo gesammelt habe, bin ich dann 2016 hier wieder in der Halle gelandet. Ich spiele nicht nur Orgel und unterrichte am Kirchenmusikalischen Seminar, sondern leite auch Chöre, derzeit gerade nicht, aber normalerweise den Gemeindechor, habe ein relativ professionelles Gesangsensemble noch, den Popchor der ESG, den habe ich geleitet, und ja, da gibt es hier so viele schöne Möglichkeiten, mit vielen Menschen zusammen zu musizieren. Also das ist einfach fantastisch, was auch hier in dieser Kirche möglich ist. Und es ist auf der einen Seite, na klar, auch die geschichtliche Bedeutung, die diesem Raum auch diesen Charme gibt. Aber was für mich wirklich ausschlaggebend ist, ist diese fantastische Akustik. Also gerade so für Melodieinstrumente mit hohen Frequenzen oder so, das trägt einfach wunderbar durch diesen Raum. Also man braucht fast gar nichts machen. Es spielt und es singt sich wie Butter, ne? Also, und es ist einfach auch fantastisch zu erleben. Da gibt's weitaus schwierigere Kirchenräume. Und ja, es macht einfach Spaß, auch an der Orgel zu sitzen, zu improvisieren, alte Meister zu spielen, modernes Zeug. Also das ist einfach ein schöner Ort, und deshalb mache ich gern hier in Halle am Dom Musik. Genau.
Paradies für Musiker.
Ja, das ist auf jeden Fall ein Schnittpunkt der Welten. Schon damals ist ja, wie ich mal jetzt gerade nachgelesen habe, Telemann auf dem Weg nach Leipzig in Halle vorbeigekommen und hat den damals schon, wie schreibt der, sehr wichtigen Herrn Händel getroffen. Das war 1701. Da war er gerade 16. Und Telemann ist ja 4 Jahre älter. Und der musste auch Jura studieren in Leipzig übrigens. Das verbindet die beiden und vieles andere. Hat dann auch was anderes gemacht, glücklicherweise. Und diese Lebensfreundschaft zwischen Telemann und Händel hat hier begonnen. Also, die haben sich hier getroffen, das erste Mal. Wie bin ich zur Musik gekommen? Ja, ich komme aus einer Musikerfamilie. Also, es gibt da einige Kollegen vom Gewandhaus, Staatskapelle etc. Mit 12 Jahren war ich das erste Mal in Halle, soweit ich weiß. Da gab es einen Ausscheid für junge Geigerlein. Und dann sollte ich in die Spezi, das war die Spezialmusikschule, die es hier gab in Halle. Da ist jetzt das Max-Planck-Institut für Ethnologie drin. Ich habe den Ausscheid auch gewonnen, und ich wollte da auch, war ganz stolz. Aber mein Vater hat gesagt, hast immer so viel Heimweh, und Internat in Halle, das wird nichts. Und hat gesagt, du gehst da nicht hin. Ich war ziemlich verknatzt, weiß ich noch. Das ist lange her. Aber es war für mich die richtige Entscheidung. Ich kam dann wieder nach Halle, nach der Mehrzeit mit 19, habe ich Chemie studiert, bin Diplomchemiker, habe dann noch ein bisschen vor mich hin promoviert, aber 1984 bin ich dann doch zur Musik gekommen. Das war jetzt die Abkürzung. Und zuvor habe ich in verschiedenen halländischen Bands als Rock'n'Roller gespielt, dann habe ich ein Orchester gegründet, dann habe ich in der Kirchenmusik gespielt, habe Gospel-Gottesdienste veranstaltet und bin auch 50 Jahre in der evangelischen Bläserarbeit als Trompeter und Tubist unterwegs. Und dann habe ich hier angefangen, das Akademische Orchester wieder aufzubauen, 1984. Das war auf 6 Musiker abgeschmolzen durch verschiedene Zwischenfälle. Mittlerweile darf ich dieses Orchester bis zum heutigen Tag leiten, befinde mich am Ende meiner Karriere und freue mich sehr, mit über 60 jungen Menschen Musik spielen zu dürfen. Ich hoffe auch bald wieder live. Und insofern ist der 2. Juli für uns auch ein ganz wunderbarer Punkt. Wir hoffen sehr im Moment, dass es dazu kommt. Ist noch nicht ganz klar, mit wie vielen Menschen wir auftreten dürfen, aber es wird auch nicht das ganze Orchester sein, keine Angst, aber wir hoffen, wenn wir mit der Hälfte der Combo auftreten dürfen, freuen wir uns sehr, und wir werden natürlich Musik von Georg Friedrich Händel spielen. Was genau, könnte ich sagen, verrate ich jetzt nicht, aber ich weiß es auch noch nicht. Wir haben auf jeden Fall Händel drauf, also von Violinsonaten in kleinster Besetzung bis Feuerwerksmusik ist das alles Kernbestandteil des akademischen Orchesterrepertoires. Und wenn es gestattet wird, wollen wir natürlich auch die Trompeten klingen lassen. Also wir sind optimistisch gestimmt, wie es die Musik von Händel erwarten lässt. Das ist einfach großartige Musik, die für Festlichkeiten wie auch für Intimmomente geeignet ist. Also das war einer, der wusste, wie es geht. Und der war ja auch Geiger. Der ist ja hier von Halle dann weggegangen, um das zum Schluss noch einzuwerfen, um in Hamburg an der Oper zu arbeiten. Und der hat als 2. Geiger angefangen, hat sich dann auch blitzartig hochgedient. Aber das ist wieder eine andere Geschichte. Also auch diese Flexibilität beim Musikspielen, das interessiert mich. Also mal zu dirigieren, mal Geige zu spielen oder auch mal hinten als 2. Schlagzeuger. Das ist, was mich fasziniert am musikalischen Leben.
Du hast schon sehr viele Themen angesprochen, die ich später als Frage stellen wollte.
Ja, Entschuldigung. Ich bin so alt. Wir müssen mich eingrenzen und sagen, du hast nur eine Minute, dann kann ich auch kurz. Kann ich auch kurz.
Aber also meine nächste Frage schließt auf an manche Themen, was du sagst. Also du hast gesagt, du spielst sehr viele Instrumente.
Ja, einige.
Ja, und welches Instrument kannst du nicht spielen, aber würdest gerne?
Holzblasinstrumente, das ist meine echte Lücke. Also Tasteninstrumente, aber da gibt es hervorragende Meister wie Herr Nötzel oder auch mal, ich bin mit einer Schwester, die ist Pianistin, Organistin, hat auch hier in der Kirchenmusikhochschule studiert damals. Da habe ich das erstmal weggelassen, weil ich hatte ja in der Familie eine hervorragende Klavierspielerin, was man als Geiger immer brauchen kann. Und aber Holzblasinstrumente fehlen mir. Also Fagott würde ich gerne noch lernen. Ich habe auch schon eins zu Hause, aber ich habe noch keine Zeit. Das ist eigentlich, und das kann man relativ schnell, haben die Kollegen gesagt, du kannst Trompete spielen, du weißt, wie das mit der Atmung ist. Das ist ja die sogenannte Stütze, was auch jeder Sänger weiß. Und das mit dem Mundstück, naja, große Fresse, das ist gut. Und große Hände braucht man da. Also Oboe ist zu zart für mich und ist auch zu anstrengend. Also Fagott wäre es schon. Okay. Und das steht noch so auf der Wunschliste. Okay. Wenn der Meister mich lässt, dann vielleicht noch. Mal gucken. Aber okay. Nicht für die Öffentlichkeit, also nur für zu Hause im Hausmusikrahmen.
Okay. Hoffentlich kommt es noch.
Ja, ich weiß noch nicht. Es ist auch so eine Idee.
Und vielleicht könnt ihr erzählen, wie war eure erste musikalische Begegnung mit Dom? Vielleicht so.
Im Leben?
Ja, genau.
Mit dem Dom?
Ja.
Die erste musikalische Begegnung, das kann ich gut sagen. Also es war im Studium 2007. Ja, das war eine interessante Begebenheit. Ich habe vorletzten Semester studiert und habe neben Kirchmusik auch Komposition bei Volker Bräutigam studiert. Und ich habe eine Abschlussarbeit geschrieben. Also es war so eine Evangelienmusik für mehrere Instrumente, unter anderem auch halt Chororgel und Blasinstrumente waren dabei, Pauken waren dabei und wir haben einen Aufführungsort gesucht. Eine Kommilitonin von mir hatte auch komponiert und wir hatten vor, so ein Projekt daraus zu machen, unsere Musiken gegenseitig uraufzuführen. Das war ziemlich cool eigentlich, die Idee. Wir haben uns gegenseitig dann so ein Wochenende organisiert, wo wir die Studierenden von der Hochschule gewinnen konnten, das mit uns durchzuführen. Und der Dom war da der naheliegendste und auch geeignetste Ort, um das zu machen, und es hat auch alles funktioniert und war ein wunderschönes Konzert, also hat richtig Spaß gemacht.
Na? Klingt schön. Und Matthias denkt noch nach.
Ja, also ich weiß nur, dass es öfters der Dom erstmal zu war, als ich hier Student war, dann, das war ja lange irgendwie fast eine Ruine und ist erst, wenn ich mich jetzt richtig in der Öffentlichkeit gedrungen, durch Konzerte hier, Grund und D oder sowas. Da gab es hier verschiedene Konzerte, wo dann die, also dann war Genscher, glaube ich, Schirmherr. Das könnt ihr auch rausschneiden. Das ist jetzt nur mal, ich versuche mich da ranzutasten. Und da gab es ein berühmtes Konzert, der Staatskapelle gespielt und dann ist oben der Riss doch in dem Bogen aufgetreten, wo die dann noch das wieder zumachen mussten. Das ist, glaube ich, während des Konzertes passiert, da rieselte irgendwas runter. Und danach aber, da habe ich hier mal gespielt mit dem Professor Gleim, dem legendären und im vorigen Jahr leider verstorbenen Rektor der Kirchenmusikhochschule. Und da haben wir mal irgendeine Gottesdienstmusik gespielt hier drinnen. Aber das muss so in den 90er Jahren oder Ende 90er Jahre gewesen sein. Und das hat mich natürlich sehr beeindruckt, dieser Bau. Und durch diese große, schon erwähnte Kardinal-Albrecht-Ausstellung ist mir dann erstmal klar geworden, was das für ein Schnittpunkt und architektonischer Höhepunkt der Stadt ist. Gerade durch die Kunstschätze. Da gibt es auch eine legendäre DVD, die zu der Ausstellung rausgekommen ist, wo mal zu sehen ist, was hier drin rumstand, in Anführungsstrichen. Also an jeder Säule stand mindestens ein Altar oder mehrere. Und Kunstwerke von unschätzbarem Rang, also alles, was damals Rang und Namen hat, von Dürer, Cranachs, beide und Matthias Grünewald, dessen Denkmal übrigens hier unten steht, das wissen die wenigstens. Matthias Grünewald ist hier gestorben, in Halle, der berühmte Maler, und der Isenheimer Altar in Colmar ist sein berühmtestes Werk. Und der sitzt hier unten mit Palette. In der Müllpforte, wollte ich nur sagen. Das ist also die Verbindung zum Dom. Das hat mich beeindruckt. Dann diese DVD, wo man immer virtuell durch den Dom gehen konnte. Da gab es ja einen 2 Meter hohen Mauritius, der Schutzheilige, aus Silber und so eine Sachen. Den haben sie dann eingeschmolzen, weil der Silberpreis so hoch war. Aber das ist so beeindruckend gewesen. Und dann habe ich mich mal mit der Geschichte befasst. Dann kommt natürlich Luther. Der Kardinal war zwar quasi auf der anderen Seite und hat sich mit Luther auseinandergesetzt, aber die wussten ja damals auch noch nicht, wie die Sache ausgeht. Der hat die Hochzeit von Luther mit der entlaufenen Nonne mit 100 Talern unterstützt, also gesponsert, was damals viel Geld war, weil da auch der Kardinal noch nicht wusste, wie die Sache ausgeht. Und insofern ist der Dom auch ein politisches Kraftzentrum gewesen, was die ganze mitteldeutsche Entwicklung beeinflusst hat. Also es ist ein sehr spannender Ort, also ein Kreuzungspunkt von verschiedensten Dingen und sowas interessiert mich. Knotenpunkte interessieren mich immer, wenn man da mal steht und spürt, was ist da passiert, was geht davon aus. Und wenn man dann auch da Musik spielen kann oder sowas reintun kann in diese lange Geschichte, wenn es auch nur ganz wenig ist, das ist klasse. Das fordert einen heraus und das macht mir Spaß.
Schön. Also ihr kennt den Dom schon seit längerer Zeit. Das ist sehr interessant und das beantwortet wahrscheinlich meine nächste Frage. Das werde ich auch nicht stellen, aber der Dom ist relativ, also sehr wichtig für Kulturleben von Halle und von Sachsen-Anhalt auf jeden Fall, oder?
Na klar, also nicht nur für unsere Wirkungsbereiche, also es kommen wirklich viele Leute auch hierher. Es gibt viele Konzertanfragen. Die Händelfestspiele sind seit Jahren sehr guter Gast bei uns und geben echt hochkarätige Konzerte, aber auch noch viele andere Institutionen. Und wir sind als Kirchengemeinde auch sehr darauf aus, mit vielen Institutionen zusammenzuarbeiten. Also auch jetzt nicht nur mit anderen Musikhäusern, sondern natürlich auch anderen Kultureinrichtungen, dem Literaturhaushalle und auch anderen Kooperationspartnern, den Bildungseinrichtungen, den Musikschulen. Das ist einfach, ich denke ich mal auch unser Auftrag, dass wir so ein kulturelles Erbe auch so gut es geht, anderen Menschen zur Verfügung stellen, nutzbar zu machen. Und auch der Bildungsauftrag, der ist uns einfach sehr wichtig. Ja.
Okay, dann noch die nächste Frage wahrscheinlich an Gerhard. Und welche Rolle spielt Musik im Leben der reformierten Gemeinde an sich?
Ich sag mal nicht die erstrangige, ne? Also die reformierte Gemeinde versteht sich doch als eine Gemeinde, die sich wirklich sehr konzentriert auf die Message, also das Wort aus der Bibel und natürlich alles, was damit zusammenhängt, Interpretation und den Zusammenhängen auch mit unserer heutigen Zeit, dem heutigen Leben. Aber ich versuche mit der Musik das Ganze zu unterstützen und auch mit Gesängen, die traditionell sind. Ne? Also gerade der Genfer Psalter ist ja etwas, was hier in diesen Gegenden relativ unbekannt ist, weil es ein reformiertes Erbe ist. Aber der spielt hier eine große Rolle in dieser Gemeinde. Und alles Weitere, also die enge Verbindung zwischen Musik und Text, die nehme ich sehr ernst und versuche auch dementsprechend die Gottesdienste musikalisch immer so zu planen, dass Musik auch ausgewählt wird, die im engen Kontext mit dem Gesagten steht, beziehungsweise auch mit den Texten spielt. Also ich versuche auch Reflexion durch Improvisation mit einzubringen. Und natürlich auch viele Leute in und um der Gemeinde mit einzubinden. Das ist einfach ein großes Anliegen. Und die Kirchenmusik hier in dieser Gemeinde spielt deshalb, denke ich, auch eine große Rolle, weil sich auch einige Kreise gebildet haben, die hier gern musizieren. Also es ist nicht nur der Gemeindechor und mein Gesangsensemble. Die Musikschule Karl-Löwe übt hier normalerweise immer mit ihrem Orchester und wir haben ein wunderbares Blockflötenkonsort, die spielen ganz, ganz feine alte Musik. Ein Blechbläser-Ensemble habe ich hier gegründet und es gibt einfach viele Leute, die Lust haben, hier in dem Raum Musik zu machen und ich versuche das als Kirchenmusiker so gut zu unterstützen, wie es geht und auch noch weiter auszubauen, zusammen, aber vor allem mit der Hochschule für Kirchenmusik und mit dem Seminar.
Okay. Und jetzt werde ich über die Prämie sprechen, die wir in unserer Crowdfunding-Kampagne gestellt haben. Also, wie ich schon gesagt habe, noch bis 20. Mai läuft die Crowdfunding-Kampagne für das Domjubiläum. Natürlich würden wir uns freuen, wenn unsere Zuschauer uns unterstützen könnten und zum Beispiel, wer mit 200 Euro uns unterstützt, bekommt auch als Gegenleistung ein privates Orgelkonzert von dir, Gerhard, und eine Spezialführung durch den Dom für zwei Personen. Und was erwartet uns da? Also eigentlich sind diese Prämien schon ausverkauft sozusagen, sind weg. Aber das wäre so interessant, vielleicht ein paar Fakten, die man da erfahren kann. Und und gibst du öfter private Konzerte eigentlich?
Naja, das ist ja so ein Exklusivangebot für diese Crowdfunding-Kampagne. Und die drei Personen, die das ausgewählt haben, die bekommen natürlich auch, weil die Corona-Bedingungen es nicht zulassen, jetzt kein Orgelkonzert mit mehreren Leuten oder mit vielen Leuten ermöglicht sein. Es sind maximal zwei Personen dafür eingeladen, aber bekommen halt wirklich alleine mal den Dom eine Stunde für sich, werden von jemandem aus dieser Gemeinde geführt und bekommen allerhand interessante Sachen über die Domgeschichte erzählt, vieles gezeigt und so. Also es ist eine schöne Führung einfach mal und ich spiele auch noch so 20, 30 Minuten Orgel dazu und werde einfach mal die wunderbare Orgel von all ihren Facetten anspielen und ja, das können diejenigen, die das gewählt haben, dann genießen. Und genau, das, was ich genau spiele, das soll noch eine Überraschung sein.
Okay, schön. Aber spielst du oft auch für dich alleine im Dom?
Ich spiele öfters für mich alleine. Ich muss ja auch üben, ne, um fit zu bleiben, und habe schon so meine Übzeiten, wo ich auch an der Orgel sitze und spiele. Ist auch öfters, wenn der Dom offen ist. Der Dom ist sowieso immer täglich von 11 bis 17 Uhr gerade geöffnet, und da kann man sich auch immer reinsetzen und zuhören. Ich gebe aber eigentlich sonst keine Privatkonzerte, sondern eigentlich lieber Konzerte, wo auch wirklich die Öffentlichkeit eingeladen ist. Das ist jetzt in diesem Jahr und auch im letzten Jahr war das nicht möglich, und das ist eigentlich auch sehr schade. Ich vermisse das sehr und wünsche mir sehr, dass das bald wieder denkbar ist, und dann geht's wieder so richtig los, dass wir gerade in der Sommersaison immer sonntags um 16 Uhr die Orgel erklingen lassen, auch gerne mal mit einem anderen Instrument zusammen. Also das macht sich einfach wunderbar in dem Raum.
Na? Okay, das ist schon so ein sehr exklusives Angebot, diese
Pläne. Ja, aber was ganz Besonderes. Deshalb
genau.
Ist das auch nicht immer.
Und du, Matthias, hast schon das Thema angesprochen, dass das deine letzte Saison mit dem akademischen Orchester ist, ja?
Also in diesem Jahr? Ja, also wenn das Problem war ja immer die Nachfolgeregelung durch Corona-bedingt, sollte das eigentlich schon die Ausschreibung im letzten Jahr erfolgen, dann fiel es zusammen. Da sollte es im Wintersemester erfolgen, dann ging es wieder nicht. Und jetzt haben wir die Lücke gefunden, die Ausschreibung ist raus. Wer sich noch bewerben möchte, es steht auf der Homepage der Martin-Luther-Universität, offene Stellen. Bewerbungsfrist ist meines Wissens der 14. Mai. Und dann soll ein Auswahlverfahren erfolgen. Und ich hoffe, dass ich im Juli meine letzten Konzerte dirigiere und unter anderem hier im Dom. Und dass ich dann den oder die Nachfolgerin vorstellen kann, was mich sehr freuen würde.
Okay.
Das ist aber so, jetzt kommt die Höchststrafe, ist, ich mache natürlich Wertungsmusik außerhalb der Uni. Das ist klar. Aber ich nicht mehr als Leiter des Akademischen Orchesters.
Und deine letzte Saison war durch Corona-Maßnahmen sehr beschränkt, genau?
Ja klar, wir haben Open Air. Das Einzige, was ging, war im Sommer, letzten Sommer, da haben wir vom 17. Juni interessanterweise bis 16. Oktober Open Air gespielt. Also die jungen Menschen waren äußerst kampfstark. Wir haben am 16. Oktober im Schloss Markkleeberg zum Jahrestag der Völkerschlacht gespielt. Was haben wir gespielt? Natürlich Eroica, Beethoven, ersten Satz. Mit historischen Kostümen. Das ist ein Riesen-Bohai da. Also wer da mal hinfährt, jedes Jahr feiern die Völkerschlacht 1813. Historische Uniform, Kanonen, historisches Biwak. Das ist unglaublich. Erwachsene Männer, die für 1000 Euro mit original französischen, deutschen, russischen, englischen, alles was da war, rumlaufen und dann mit alten Knarren rumhämmern. Und dann haben wir Live-Musik gespielt. Dann haben wir natürlich französische Musik gespielt. France-Rancin, allerdings war das schon vom nächsten Krieg, 1871. Aber es passte gut rein. Und dann haben wir zum Schluss natürlich Händel, Feuerwerksmusik mit Feuerwerk, war großes Bohai. Und dann war die Saison leider zu Ende. Im Winter durften wir eine Probe spielen am 2. November. Und am 3. November kam schon das aus. Und dann gab es ein bisschen Weihnachten so, heimlich. Und in Kirchen war ja erlaubt. Und jetzt soll es eben wieder losgehen. Bevorzugt Open Air oder in großen Räumlichkeiten wie diesen wunderbaren Dom. Und dann ziehen wir durch bis Mitte Juli. Mhm. Und dann ist ja Semesterende, dann ist fertig.
Ja, meine Frage war tatsächlich so, wie waren die widrigsten Umstände für die Aufführungen? Aber du hast schon erzählt.
Ja, es geht draußen. Wir haben in der Leukorea in Wittenberg, auch ein historischer Ort, die alte Universität. Da veranstalte ich seit 25 Jahren Konzerte. Und dann ging es hier kreuz und quer durch Mitteldeutschland und Finale in Leipzig, wie gesagt, Schloss Markkleeberg. Chingdrasabum. Es gibt Videos, wer es sehen. Ich kann mal was ins Netz stellen. Großer Spaß.
Sehr schön.
Schaut mal auf die Seite Akademisches Orchester bei Instagram, Facebook oder wo auch immer.
Machen wir. Und wahrscheinlich gehen wir tatsächlich zum Thema von Pandemie und die Bedeutung von Pandemie für Kultur. Und nach der heutigen Planung wird das Domjubiläum eine der ersten Veranstaltungen nach dem Lockdown sein und also die in Halle überhaupt im Sommer stattfinden werden.
Toi, toi, toi.
Genau. Ja. Und vielleicht können wir über die Herausforderungen vom letzten Jahr sprechen. Was erwartet ihr? Erwartet ihr mehr Interesse zu eigener Musik und Arbeit als sonst? Oder was könnt ihr sagen?
Also unbedingt. Mich erreichen Anrufe, Mails, wann fangt ihr wieder an, wann spielt ihr wieder? Die jungen Leute und die Älteren auch sind voller Spielfreude. Wir haben auch schon heimlich Streichquartett gespielt, ich sage nicht wo. Und alle üben zu Hause fleißig und warten auf den Startschuss. In weiteren Spekulationen möchte ich mich jetzt nicht ergehen. Über irgendwelche Bewertungen halte ich mich zurück, ich bin kein Politiker. Aber ich gehe davon aus, dass es möglich sein wird, wie gesagt, in großen Räumen oder im Freien. Und das beflügelt die Fantasie.
Ja, wir sind eigentlich im letzten Jahr, als wir angefangen haben zu planen, immer davon ausgegangen, dass es natürlich verschiedene Möglichkeiten gibt, geben wird und wir auch mehrgleisig planen müssen. Aber wir haben immer das Jubiläum ohne irgendwelche Beschränkungen auch versucht zu planen, einfach mal um auch vom Bestmöglichen auszugehen, also eine optimistische Planung zu machen. Und deshalb mussten wir jetzt am Ende zwar Abstriche machen, also wir mussten alle weiteren Präsenzveranstaltungen, wie zum Beispiel den Festvortrag und das Festkonzert, was für Samstag geplant ist, in ein digitales Format umwandeln. Aber das waren auch so, ich glaube, die größten Einbußen. Was ein bisschen schade war, also wir hatten uns eigentlich auch das Ganze mehr als ein Stadtfest vorgestellt, wo auch wirklich mehr Leute die Möglichkeit haben, sich einzubringen. Wir hatten am ganzen Wochenende auch die Einwohner des Domplatzes angesprochen und gefragt, Mensch, könnt ihr euch nicht vorstellen, mit uns da ein gemeinsames Fest auch zu planen und zu überlegen. Und das ist sehr ins Schleppen gekommen durch den Winter, ne? Also wo wirklich keine Treffen möglich waren. Aber vielleicht ist auch dieses Jubiläum der Startschuss, dass das Umfeld, das Domviertel hier, dass da Leute zusammenkommen können, vielleicht erstmal noch mit etwas Abstand, aber vielleicht auch schon bald auch außerhalb dieses Jubiläums, um sich hier zu treffen, auf dem Platz zu treffen, um gemeinsame schöne Projekte zu überlegen und Feste zu veranstalten, mitzugestalten. Also ja, da haben wir eigentlich eine sehr, sehr große Hoffnung, dass es nicht nur ein Kirchenfest, sondern wirklich auch ein Stadtfest wird.
Hoffentlich wird das auch so. Und habt ihr im letzten Jahr so mehr Digitalisierung in eurer Arbeit erlebt an sich? Also in Musik ist das natürlich schwieriger. Oder habt ihr vielleicht über Videokonferenzen, über Zoom Proben gehabt, sowas?
Ja, eigentlich hat das ziemlich unser Arbeitsleben auch bestimmt. Ich weiß jetzt, ich kann jetzt nicht für Matthias mitreden, aber ich weiß nicht, wie es dir da so geht. Ich habe natürlich mehrgleisig arbeiten müssen, ne? Also sowohl planen müssen, als auch Verschiedenes dann im elektronischen Format. Also wir haben unheimlich viele Beratungen auch gehabt und das hat auch schon ziemlich geschlaucht, aber ich glaube, das geht vielen Leuten so, also sofern. Ja, das ist, glaube ich, ein bisschen ein leidiges Thema.
Das nervt.
Das tut weh.
Nö, es nervt. Kommunikation ist, war klar, mein Telefonieren gehört zum Musikerjob, Homeoffice gehört zum Musiker, also zum Managerjob, das ist ganz normal, das machen wir immer. Aber Musik ist live für mich und alles andere ist Ich sag's genau, Schnulli. Es ist nur 2D. Und persönliche Begegnung und Live-Musik ist 3D. Und das ist eine Dimension, die fehlt. Du kannst 1000 Jahre in den Screen gucken, aber zum Schluss, wen interessiert das? Hallische Oper, die haben ja extra einen Kanal eingerichtet. Wer guckt das? Da haben die Einschaltquoten von 100 Leuten gehabt, der Aufwand. Na, weil das dann alles ist. Und die Riesenpanzer, und jetzt wäre ich ein bisschen direkt, die Kohle kassieren, die machen natürlich die Riesenproduktionen. Ob das jetzt Berlin ist oder sonst was, die kriegen auch von Frau Krütters die Kohle in den Arsch geschoben. Und deshalb kommt die Hilfe bei den Kleineren nicht an. Ich hab's gut, ich bin an der Uni dran, mir ist persönlich nichts passiert. Die Kollegen konnten nicht spielen, das sind aber Liebhabermusiker, sage ich mal, die leben ja nicht davon. Ich habe freiberufliche Freunde, die habe ich auch unterstützt in Leipzig, wo hier David Erler, wo der erste Hilferuf kam, die sind am Arsch gewesen und die haben nichts gekriegt. Ich habe ja auch dieses Rundschreiben gekriegt zur Unterstützung der Musiker, erste Corona-Hilfe von Herrn Robra, kein Kommentar. Da bin ich nicht reingekommen, ich habe aus Spaß das mal ausgefüllt, aber der Knackpunkt war KSK. Da ich nicht mehr Künstlersozialkasse Mitglied bin, bin ich da rausgefallen. Und dann gab es auch viele Musiker, die hat es nicht erreicht. Und insofern ist das Thema politisch sehr schwierig. Und bevor ich mich hier weiter aus dem Kellerfenster lehne, ich freue mich, dass wieder Live-Musik ist. Wir haben, wie gesagt, ein paar Proben machen können, dann war Feierabend, wir haben in Kleinstbesetzung zusammengespielt. Aber größere Ensemble geht in dem Falle digital nicht, weil die persönliche Ausstrahlung der Musiker untereinander, die Kommunikation und das gemeinsame Musizieren fällt digital völlig flach, weil genau diese Resonanz fehlt. Und damit, wenn man den Aufwand hat, wenn man Audio-Interface hat, klar, kannst du das alles machen, aber das haben wir nicht. Und wo wir es haben, gibt es vielleicht 2, 3 Punkte in diesem digitalen Entwicklungsland, muss man sagen. Und was es zutage getreten ist, ist, dass wir sowas von hinterherhängen hier und trotz der Sprüche der Politiker die Zeit sowas von verschwendet worden ist, sodass ich hoffe, dass dieser Arschtritt der Geschichte Deutschland da mal voranbringt. Dass wir sitzen auf einem hohen Ross, ob das in der Bildung ist, in der Wirtschaft oder auch in der Kultur, was wir alles können. Ja, wir haben eine Menge gekonnt, aber der Punkt ist, wir sind nicht mehr überall vorne. Und das hat diese Pandemie mit äußerster Härte gezeigt. Ich hoffe, dass an den entscheidenden Stellen die entsprechenden Lehren gezogen werden und die Konsequenzen und nicht nur Laberscheiße.
Wir werden sehen. Also auch das Jubiläum. Wir hatten ja an dem Samstagabend ein großes Festkonzert geplant. Es sollte eine Domsinfonie aufgeführt werden, die auch geschrieben wurde, beziehungsweise wo auch eingeplant worden ist, viele Kreise mit einzubeziehen. Das ist dann natürlich nicht zustande gekommen, weil ja keine Proben möglich waren. Ne? Also wir hätten im März anfangen müssen. Eigentlich eine interessante Idee, also wirklich alle Gruppen, die in dieser Gemeinde irgendwie den Raum als Probenmöglichkeit zum Beispiel nutzen oder auch hier wirklich die Gemeindeveranstaltungen und Konzerte mitgestalten, mit einzubinden in ein, sagen wir mal, wirklich großes Raumorchester im ganzen Raum verteilt. Aus diesem Projekt ist jetzt nichts geworden, aber wir planen trotzdem etwas, was möglichst auch nicht irgendwie als Livestream oder so produziert wird, sondern wir planen schon mit einigen Künstlern zusammen Improvisationsmusik zu dem Kunstinstallation zu entwerfen. Ne? Und das ist ein spannendes Projekt. Also was davon live und was davon dann digital zu hören sein wird, das entwickeln wir gerade. Ne? Und was möglich sein ist, aber wir versuchen so viel wie möglich dann halt auch wirklich live erlebbar machen zu können, je nachdem, wie viele Leute dann immer in den Dom rein können. Na, aber dadurch, dass 75 Stunden der Dom offen sein wird, wird da, denke ich mal, einige Zeit auch möglich sein. Und ja, wir sind einfach mal gespannt, was sich daraus entwickelt. Na.
Also Proben um 3 Uhr in der Nacht im Domjubiläum.
Ja, das ist kein Problem. Sie sind Nachtarbeiter. Das geht schon.
Ja, aber das ist, glaube ich, auch eine spannende Sache. Ne? Also wirklich den Dom auch mal nachts erleben zu können. Oder Ausgangssperre soll ja hoffentlich bald abgeschafft sein und dass man auch wirklich mal richtig nachts in so einen Raum reingehen kann, ist ja auch ein Erlebnis. Ne?
In der Mitte vom Sommer.
Ja.
Ich freue mich schon auf das Domjubiläum und ich hoffe, es wird so für alle Musiker und für die ganze Stadt so tatsächlich eine schöne Veranstaltung sein.
Und wir hoffen sehr und laden, wie gesagt, sehr herzlich dazu ein.
Genau. Und wahrscheinlich meine letzte Frage, aber ihr habt schon beide gesagt, dass ihr nichts verrät, aber vielleicht doch, welche Musik ist für das Domjubiläum geplant? Wahrscheinlich Händel, oder?
Das habe ich schon gesagt. Wir spielen natürlich Händel. Also wir dürfen eine Stunde, ne? Dürfen wir. Oder wie ist jetzt etwa eine Stunde Händel live?
Ja. Händel ist geplant, na klar, aber Händel ist ja nicht nur der einzige Komponist, der eine Verbindung zu dem Dom schafft. Es gibt ja auch weitere Künstler, ja, die klar in dieser Stadt in Verbindung treten, also nicht nur Samuel Scheidt, sondern Zacho haben wir vorhin auch gehört. Ne?
Ja, Friedemann Bach.
Friedemann Bach, genau. Es gibt am Dom auch eine lange Tradition von Kirchenmusikern, die hier gearbeitet haben und die auch viel komponiert haben. Also beispielsweise Reinhard Ohse nenne ich da. Ne?
Ja, später in Naumburg.
Letztes Jahr ist er 90 geworden und hat wirklich auch viel komponiert. Ne? Und dann, ja, es gibt noch weitere, Friedrich Wilhelm Schönherr zum Beispiel und ein Kirchenmusiker, auch Johannes Dritter war hier auch gewesen im 17. Jahrhundert. Also es gibt einige Musiker, wovon Kompositionen erhalten sind, die auch hier sicherlich bei dem Domjubiläum erklingen werden. Na, also, genau. Na, und natürlich auch modernes, neues, improvisiertes. Also das ist ja auch sehr naheliegend.
Ich freue mich sehr. Und vielen Dank für dieses Gespräch, Gerhard und Matthias.
Bitte sehr.
Gerne.
Und wir freuen uns dann auf das Domjubiläumprogramm. Und damit das stattfinden könnte, brauchen wir auch Unterstützung für unsere Crowdfunding-Kampagne. Und auf Wiederhören. Danke.
Bitte.
Tschüss. Das
wieder, ja. Ciao.
Wir sind noch nicht ganz am Ende. Wenn Sie möchten, hören Sie jetzt Matthias Erben an der Geige und Gerhard Nötzl an der Orgel mit dem ersten Satz aus der F-Dur-Violinsonate von Georg Friedrich Händel. War genau das Richtige für dich? Dann hör doch einfach beim nächsten Mal wieder rein. Wir freuen uns auf dich.